Herr, wir ehren dich. Herr, wir danken dir, dass du unser Retter bist, dass du uns gerettet hast. Und das dürfen wir gerade jetzt spüren. Wir machen unser Herz auf, was du zu uns reden willst. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und ich will dir diese eine oder zwei Fragen stellen. Was zündet dich an? Wofür brennt dein Herz? Sind es Autos? Ist es dein Fußballverein? Was ist es, was dein Herz richtig aufgehen lässt? Wenn du daran denkst, ist es die Natur, das schöne Wetter, wenn du draußen bist. Hey, wenn du vielleicht sogar über Gott nachdenkst, wenn du über Personen nachdenkst. Wir haben so viele Dinge, die unser Herz anzünden können. Es kam so, dass ich Jugendpastor war und mit einer jungen Frau in eine Diskussion kam. Und sie hatte sich so dolle über etwas aufgeregt, dass sie voller Frust und voller Leidenschaft und Emotion das alles rausbrach und man konnte sie nicht mehr stoppen. So, und ich schaute sie so an und ich wusste gar nicht, ob ich lachen soll oder weinen soll. Lachen, weil ich endlich mal wirklich Leidenschaft und Emotionen sah, was ich sonst nicht so sah. Aber Trauer hatte ich, weil da so viel Frust rauskam. So viel, was störte. Und das kam so alles einfach mehr raus. Was zündet dich an? Wofür oder wovon brennt dein Herz? Unsere Welt steht in Flammen. Und sie brennt tatsächlich lichterloh. Wir sehen das überall, wo wir hinschauen. In der Tagesschau, auf Social Media. Und das Krasse ist, wir können uns eigentlich gar nicht mehr verstecken. Ja, es hat unsere Nachbarn erreicht, es hat unsere Familie erreicht, es hat unsere Freunde erreicht, es wird an uns herangetragen. Unsere Gesellschaft ist tatsächlich gespalten. Menschen sind richtig gefrustet, Menschen sind ärgerlich, Menschen sind wütend, die haben die Schnauze gestrichen voll und die lassen das raus. Auf Social Media. Wird gehatet ohne Ende. Und du kannst es sehen, dass Leute auch richtig gefrustet sind. Und sie lassen das raus, ohne Punkt und ohne Komma. Emotionen kochen nicht nur hoch, es brennt wirklich lichterlos, hat sich entzündet hier einfach auch in unserer Welt, auch überall, wo wir manchmal auch mit Menschen diskutieren, und haben einen Flächenbrand ausgelöst. Und diese Krisen, die wir gerade so erlebt haben in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren, ganz konkret, Corona, Ukraine, dann der Nahe Osten, Inflation, ist nicht etwas, was das ausgelöst hat, sondern eigentlich nur verstärkt hat. Es war schon alles da und es hat eigentlich nur noch mal so richtig Öl ins Feuer gegossen und es kommt so sozusagen alles ein bisschen raus, was rauskommen muss. Und so kommen wir nicht mehr zur Ruhe, ganz im Gegenteil, wir gehen uns persönlich an. Wir beschuldigen uns gegenseitig. Alles muss einfach raus, ohne Punkt und ohne Komma. Der ganze Frust wird da so hingeworfen, ganze Soße und dann haben wir auf einmal den Salat, wenn da so jemand sich einmal so richtig auslässt. Und ich empfinde gerade in dieser Zeit, in der wir gerade stecken, und das ist eine schwierige Zeit, es war noch nie so schwer zuzuhören. Wir haben sowas von verlernt, zuzuhören, auch einander. Wir können den anderen gar nicht mehr ausreden lassen. Wir müssen unbedingt sofort unsere Punkte bringen. Auch auf Social Media, die Sachen werden innerhalb von 10 oder 20 Sekunden versucht, auf den Punkt zu bringen. Das Problem ist nur, die Herausforderung ist so komplex, sind so komplex in unserer Welt, auch in unserer politischen Welt, dass es eigentlich genau das braucht, zuhören. Zuhören, dass wir lernen, wieder zu hören von anderen, was andere zu sagen haben. Und die Folgen sind katastrophal. Wir sind verwirrt, wir sind enttäuscht, hey, wir sind verletzt, wir werden verletzt, auch gerade in dieser Phase, wo Leute vielleicht auch uns etwas entgegenwerfen, wo wir sagen, boah, damit sind wir nicht einverstanden. Und dann verstehen wir einander überhaupt nicht mehr, weil wir so verletzt sind und dann haben wir gar keinen Bock mehr auf das Ganze. Ja, lass mich doch irgendwie alleine. Und dann fangen wir an, uns irgendwo zurückzuziehen, Mauern aufzubauen. Vielleicht ist es am Anfang nur in unser Haus. Oder sind es unser Urlaub und unsere Ferien, das ist auch wunderbar. Aber dann fangen wir an, Mauern aufzuziehen, auch um unsere Herzen. Und Jesus, ich mag Jesus so sehr, weil er einfach die Sache wieder so auf den Punkt bringt. Er hat das schon vorausgesehen. Er hat das schon vorausgesehen. Und in Matthäus 24, Vers 11 und 12 lesen wir O-Ton Jesus, Matthäus 24, und viele Propheten werden aufstehen und sie werden viele in die Irre führen. Und da die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Was ist hier das Gesetz? Ich meine, das ist die Frage hier. Was ist hier das Gesetz? Das ist Gesetz, ist eine gewisse Ordnung. Es ist das, was gesetzt ist von Gott, von jeher. Und wir merken, das wird missachtet. Dinge werden umgekehrt. Das Gute wird böse und das Böse wird gut. Wir merken das auch in den Filmen. Ne? Missachtung des Gesetzes. Und auf einmal fängt an, die Liebe zu erkalten. Und ich empfinde, dass wir eigentlich hier gerade genau in dieser Phase sind, wo unser Herz erkaltet, vielleicht auch erkältet, einen Schnupfen gekriegt hat. Einfach eine Kur braucht, eigentlich auch Gesundheit braucht, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ich meine, es ist noch nicht zu spät, der Ofen ist noch nicht aus. Und ich will dich heute ermutigen, auch mit dieser Predigt und auch mit der Serie, die kommen wird, lass dich von der Liebe Gottes entzünden und nicht vom Ärger und Frust dieser Welt. Lass dich wirklich von der Liebe Gottes entzünden und nicht vom Frust und von den Emotionen und von dem Ärger dieser Welt. Wir wollen so einsteigen in wirklich eine Serie, und heute so der erste Teil von seiner Liebe entzündet. Und es geht darum, achte auf dein Herz heute in diesem Moment. Im November mache ich ein bisschen weiter, weil das ein riesengroßes Thema ist. Und ich merke schon, ich schaffe schon gar nicht mehr überhaupt in diesen drei Teilen das reinzubringen, was überhaupt Gott mir aufs Herz gelegt hat. Achte auf dein Herz, und sofort werden wir erinnert in Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, mehr als auf alles andere, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Es ist die Voraussetzung für all das, was wir tun, wofür wir träumen, wovon wir letztendlich träumen, was wir denken, das ist tatsächlich unser Herz. Und wenn wir nochmal einen ganz kurzen Schwenk machen, nochmal zu dem Bösen, dann ist das Ziel des Feindes ganz klar, ist hier Zerstörung. Jesus spricht in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber wozu ist Jesus gekommen? Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Die Strategie des Feindes ist hier klar. Der Feind will verwirren, der Feind will spalten, der will verletzen, will Misstrauen sehen. Und ich rede tatsächlich, mein nächster Teil wird so ein bisschen um das Böse gehen und den Bösen, was so in der unsichtbaren Welt passiert, auch um den Hass, der auch gerade jetzt in dieser Zeit kommerzialisiert ist. Und gerade das, dieser Hass, das Böse, auch dieses Misstrauen, das untergräbt die Einheit, untergräbt die Klarheit und letztendlich auch den Fokus, wozu uns Gott eigentlich gesandt hat hier auf dieser Welt, nämlich ein Licht zu sein. Wir sehen hier ganz klar den Auftrag des Diabolos, so wie er auch immer wieder genannt wird, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der versucht uns durcheinander zu bringen. Auch durch Ärger und durch Frust und durch Emotionen, wenn wir uns damit leiten lassen, oh, da können wir manchmal sehr schnell durcheinander gebracht werden. Und dann passiert Folgendes, das ist manchmal sehr gefährlich, dass wir uns zum Handlanger des Durcheinanderbringers machen lassen und auch noch durcheinander bringen. Aber ich kann dir nur sagen, der Job ist vergeben. Der Job ist vergeben. Er macht schon ohnehin, bringt schon zu viel durcheinander. Warum sollen wir noch was durcheinander bringen? Sondern Gott hat uns gesendet, tatsächlich Licht zu sein in dieser Finsternis. Und wir merken das, wie gesagt, dass diese zerstörerische Welle einfach über unsere Gesellschaft hereinbricht. Und das Krasse ist, wir können uns als Kirche nicht verstecken. Zumindest nicht, wenn wir relevant sein wollen und wenn wir Licht sein wollen. Natürlich kannst du dich als Kirche, können wir uns als Kirche verstecken, aber dann sind wir nicht mehr relevant. Und da sind wir auch gar kein Licht. Und mein Traum und mein Ziel ist, dass wir uns als Kirche nicht spalten lassen in dieser Situation, in dieser Herausforderung, die wir gerade jetzt erleben. Weil wir haben eine Mission. Und die Mission ist, Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen, damit sie das Leben haben in Fülle. Das ist unser Fokus. Amen. Und als Kirche brauchen wir gerade in dieser Zeit eine Fokussierung auf diese Hauptsache, dass das unser Ziel ist und nicht das andere, was manchmal so kleine Nebenziele sind. Orientierungslose Menschen sollen eine Orientierung bekommen, gerade jetzt in dieser Zeit. Eine himmlische Alternative finden zu dem, was die Welt bietet. Und das ist nicht eine Partei, das ist Jesus. Amen. Weil wir suchen manchmal auch schnell unsere Flucht in Parteien oder in Politik oder in irgendeine Person. Hey, unsere Zuflucht ist in Jesus. Er ist permanent die Alternative, die wir suchen sollen, nach der wir uns eigentlich ausrichten sollen. Ist auch nicht in irgendwelchen Lösungen und irgendwelchen 10-Punkte-Plänen, das ist Jesus. Er ist gekommen, um zu retten und zu befreien. Er bringt das Leben in Fülle und nicht irgendwer anders. Auch kein Pastor, auch keine Kirche. Jesus bringt es durch, die Kirche. Amen. Ich bin mir ganz sicher, es ist ein ernstes Thema, ob ihr dabei seid. Das ist wichtig, das sind so ganz Kleinigkeiten. Und ratzfatz bringen wir die Sachen durcheinander und gewichten die Kleinigkeiten. Auf einmal verschwimmt unser Fokus und schon bringen wir was durcheinander. Und als Kirche sind wir auch dabei, uns schnell durcheinander bringen zu lassen, uns manchmal auch ablenken zu lassen. Sind wir das als Kirche? Oh, nee, passiert uns nicht, oder? Nein, uns überhaupt nicht, ne? Aber komm, lass uns doch einfach mal ein bisschen zurückspulen. Anfang 2020, März, Corona kam. Oh wei. Und ich will euch einfach hineinbringen, weil es war eine Anfangsentscheidung, die wir getroffen hatten als Leitungsteam, Mitte, Ende März. Auf einmal, als alles so ein bisschen auch über uns hereinbrach, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir keine Gottesdienste hier vor Ort machen. Boah, war das eine Diskussion. Wow. Und wir fanden uns wirklich in Diskussionen wieder. Aber ich will noch ein bisschen weiter zurückspulen. Uns war etwas vor Augen, was vielleicht nicht jedem vor Augen war. Und zwar Mitte Februar gab es einen Gottesdienst im elsässischen Mühlhaus mit ca. 2300 Leuten, die hatten sich zum Gebeten und Fasten getroffen. Hatten einen richtig wunderbaren Gottesdienst. Und 2 Wochen später war der erste positive Covid-Test. Es dauerte nicht lange, das war Ende Februar, 70 Leute waren im Krankenhaus, darunter auch der Pastor. Letztendlich sind 29 Menschen gestorben. Der Pastor damals, der sagt heute, er würde das definitiv einfach anders machen. Und die Presse, die französische Presse hat sich draufgestürzt und hat gesagt, hat es als das Epizentrum für diese Epidemie erklärt. Und natürlich auch das französische Gesundheitsministerium. Wir saßen damals da im Leitungsteam, haben uns die Köpfe heiß geredet und haben gedacht, das wollen wir auf keinen Fall für unsere Kirche. Es war ein Szenario. Vielleicht sagst du, boah, das ist Angst. Es ist eine Sorge gewesen, die wir tatsächlich hatten. Auf einmal, ich meine, stellt euch das mal vor, auf einmal hast du so Pressemitteilungen über deiner Kirche. Die Leute damals auch, die aus dieser Kirche kamen, im Mühlhaus, die wurden beschimpft auf der Straße, auf offener Straße, wurden die verunglimpft. Was mussten die sich für Kommentare über sich ergehen lassen? Wir haben gedacht, das können wir unserer Kirche gar nicht zumuten, wenn das tatsächlich passiert. Wir können gar nicht vorausahnen, was das nochmal für Folgen einfach mit sich bringen könnte. Das ist eine Entscheidung, die wir auf Grundlage dieser Geschichtssituation getroffen haben. Kommst du jedes Mal ein halbes Jahr oder ein Jahr später in diese Kirche rein, feierst einen Gottesdienst und denkst daran, ach, damals haben wir eine Fehlentscheidung getroffen, sind ein paar Leute gestorben, hätten wir es damals nur mal nicht gemacht. So ein Horrorszenario, ich nehme euch mal so ganz kurz mit rein, aber wir waren auf einmal in Diskussionen verwickelt. Und ich sage auch nicht, dass wir als Leitungsteam alles richtig gemacht haben, dass wir nicht unbedingt immer gut kommuniziert haben. Hätten wir sicherlich auch besser machen können. Aber wir waren in Diskussion verwickelt. Machen wir einen Gottesdienst präsent, machen wir nicht präsent? Impfen wir uns oder lassen wir uns nicht impfen? Dann singen wir oder singen wir nicht? Aber was ist eigentlich unser Fokus? Jesus. Jesus ist unser Fokus. Und wir haben uns als Kirche tatsächlich auch ablenken lassen. Wer ist die Kirche? Wir sind die Kirche. Und als Leitungsteam kann ich einfach um Vergebung bitten, dass es uns nicht immer gelungen ist, in den Situationen auch genau auf diesen Fokus zu lenken, um wen es eigentlich genau geht. Ich weiß, dass Einzelne einfach enorme Sachen gemacht haben. Ich will das gar nicht jetzt hier in einzelnen Maßnahmen aufdröseln. Mir geht es hier um diesen Punkt, um den Fokus. Und ich weiß, dass dieses Thema enorm emotionsgeladen ist Und vielleicht kommt bei dir auch gerade wieder alles hoch, weil es einfach noch nicht verarbeitet ist. Aber ich kann dir sagen, es kommt wieder. Es werden Situationen wiederkommen und da werden wir gucken, hey, wo stehen wir? Haben wir denn davon gelernt? Mir geht es gar nicht um den Punkt jetzt zu sagen, dass wir als Kirche hier Fehler gemacht haben oder als Leitungsteam. Ja, wir haben Fehler gemacht und wir bitten euch da echt um Vergebung. Aber es geht um den Fokus, den wir nie verlieren dürfen, dass es um Jesus geht. Es geht nicht um irgendwelche Regeln, es geht nicht um irgendwelche Maßnahmen. Hey, wir haben gerungen, wir haben gebetet und trotzdem haben wir manchmal auch falsche Entscheidungen getroffen. Aber es ist die Frage, lieben wir denn überhaupt auch einander? Ist das nicht der Fokus hier in diesem Ganzen? Und das Spannende ist, dass es auch wieder keine Überraschung für Jesus war. Für ihn ist das überhaupt nichts Neues. Weil als er das Gebet, dieses hohepriesterliche Gebet in Kapitel 17 Johannes-Evangelium, können wir nachlesen, betet, direkt der Vers davor, Matthäus 16, Vers 33, was steht da? Das steht da, da sagt er, das habe ich euch gesagt. Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hey, Jesus redet von einer Schwierigkeit nach der anderen Schwierigkeit, von einer Welle nach der anderen Welle. In Offenbarung heißt es dann Wehen, die werden alle kommen. Aber Jesus sagt, das habe ich euch gesagt. Und ihr wundert euch, ihr riecht euch auf. Und das habe ich euch gesagt, warum? Nicht damit ihr sagt, damit ihr das, weil ihr macht das immer falsch und habt das schon immer falsch, damit ihr Frieden habt in mir. Jetzt müssen wir da ganz kurz nochmal einen Umweg machen, bevor wir so reingehen, nochmal in die Thematik, weil das wichtig ist. Muss der Frieden Gottes denn kommen oder ist er schon da? Also, muss der Friede Gottes denn kommen oder ist er schon da? Wenn der Friede in Christus ist und Christus lebt in uns und Christus ist der Friedefürst, muss der Friede dann schon kommen oder ist er schon da? Also wenn Christus in mir ist, ist der Friede schon da. Warum haben wir dann manchmal keinen Frieden? Da geht ja eine gute Frage. Warum haben wir manchmal keinen Frieden? Das ist einfach, weil der Friede in uns überlagert wird von den Sorgen, von Neid, von Wut, Ärger und Frust in dieser Welt. Dass gar nicht mehr unser Herz, was überlagert ist davon, dass der Friede Gottes und die Liebe Gottes gar nicht fließen kann. Das ist wie eine Decke auf dem Herzen. Ganz klar in der Bergpredigt heißt es deshalb nämlich in Matthäus 6, Vers 34, sorgt euch nicht um morgen. Das ist gekoppelt mit dem Herzen, was Jesus hier einfach anspricht. Diese Sorgen sollen nicht den Frieden überlagern, weil der Frieden ist schon in uns und der kann auch sozusagen fließen. Deshalb spricht auch Jesus in der Bergpredigt, ein Kapitel vorher, in Kapitel 5, Vers 15, man stellt ein Licht auch nicht unter einen Scheffel oder unter einen Eimer. Also das ist unseres, und das ist ganz spannend, weil das Herz wird auch als Licht unseres Lebens genannt. Wir sollen es nicht überlagern lassen von den Sorgen, von Wut und von all diesen Sachen. Das ist nicht unsere Aufgabe, dass das Herz, unseres Licht des Leibes, so wie es genannt wird, verdeckt wird dadurch. Das ist das Bild, was hier gemalt wird. Und das Spannende ist, dass Jesus hier auch eine Kombination zieht zu dem Herzen, zu dem Licht unseres Lebens, zu dem Auge, auch wo wir durchschauen können. Weißt du, wie es bei einem Vierjährigen ist? Ich finde das so wunderbar bei Kindern, die einfach noch so ohne falsch sind. Wenn die irgendwas falsch gemacht haben und dann siehst du das denen schon an, die gucken dich so an und du weißt, die haben was falsch gemacht, weil du kannst durch die Augen bis zum Herzen zu den Füßen gucken. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Das meint Jesus hier. Hey, unsere Augen zeigen, ob unser Herz überlagert ist von allen diesen Situationen. Und natürlich, deshalb ist es auch nicht ganz korrekt, einfach zu beten, zu sagen, Herr, gib mir mehr Friede, ich brauche mehr Friede. Nein, der Friede ist schon da. Lieber ist es wichtig zu sagen, Herr, nimm mir die ganzen Sachen ab oder ich gebe sie dir ab, dass das Herz wieder frei wird und wieder richtig ordentlich pulsieren kann und pumpen kann und damit das Leben in Fülle da ist. Was noch schlimmer ist als Überlagerung ist oder wenn die Überlagerung anfängt, unser Herz zu vergiften, also nicht nur etwas von außen kommt, sondern dass es wirklich infiltriert wird. Dann versucht der Feind tatsächlich, dass durch Wut, dass durch Ärger, durch Frust unser Herz tatsächlich vergiftet wird, verletzt wird. Das ist auch wichtig, dass wir Acht haben auf unserem Herz, wo es manchmal einfach vergiftet ist. Wir haben das gerade in diesem Impuls gehört, diese Dornen und diese Stacheln. Oh, das bringt Eiter hervor, das ist nicht lecker. Du kannst Dinge richtig sagen, hey, aber wenn dein Herz nicht in Ordnung ist, dann wirkt es irgendwie falsch. Kennt ihr das auch? Da redet jemand über etwas und denkt einfach nur, das klingt richtig, aber es hört sich irgendwie falsch an. Weil etwas, wir Charismatiker würden sagen, da ist keine Salbung da. Ich würde sagen hier, hey, hier stimmt etwas mit der Haltung nicht, wo Gott uns eigentlich dann hineinführen will. Und deshalb heißt es hier in Sprüche 4, Vers 23, mehr als auf alles andere, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Weil ich sage dir, Gott fragt am Ende nicht, ob wir die richtige Meinung hatten, sondern ob wir die richtige Haltung haben. Er fragt auch nicht, welcher Fußballfan du bist. Ich meine, wir stellen uns manchmal so vor, als wäre es im Himmel so, da steht der Engel da und Leute stehen irgendwie an und dann wird gefragt, warst du geimpft oder nicht geimpft? Singen oder nicht singen? BVB-Fan? Ja. Okay, rein. Bayern-Fan? Ah, okay, nochmal rein. Schalke-Fan? Kommt ein anderer Engel, sagt, hey, die sind doch nicht mal in der ersten Liga. Es macht nichts. Okay, rein. Es wird nicht nach dieser Meinung beurteilt. Aber wie wird das sein im Himmel? Steht vielleicht der Engel da, sagt, BVB-Fan? Rein. BVB-Fan? Sagt er ja? Oh, oh. Müssen wir nochmal gucken. Du, als Schalke neulich verloren hat, da warst du richtig böse und fies gemeint zu einem Fan. Ja, aber Pastor Gideon hat doch diesen Witz gerade erzählt über Schalke und so. Ja, da kannst du dich gleich mal zu ihm gesellen. Der sitzt da hinten und tut schon Buße. Es geht um die Haltung und die Motivation. Es geht nicht um unsere Meinung. Und wir hängen manchmal unsere Meinung so groß auf, als wäre das Größte in der Welt, um die es letztendlich geht. Und manchmal hocken wir so in Gräben drin, auch wenn es um das Thema Gender geht, wenn es um das Thema Familie geht, wenn es um das Thema Sexualität geht, wenn es um Politik geht. Und das sage ich, das sind manchmal Nebenschauplätze. Wir hocken in diesen Gräben drin und kämpfen wie die Irren, aber das ist nicht die Hauptfrontlinie. So, vielleicht warst du am Anfang diesem Graben drin und hast auch wirklich die richtige Motivation gehabt, aber bist irgendwie da drin stecken geblieben. Es ist wichtig, dass du wieder rauskommst dort, zu gucken, hey, was ist der eigentliche Fokus? Weil das Hauptziel für uns ist, dass wir die Menschen mit der Liebe Gottes erreichen und dass sie das Leben in Fülle haben. Hierin liegt der Schlüssel für die Unzufriedenheit. Nicht in der Lösung der ganzen Meinungsprobleme. Von daher macht es einen Unterschied, welches Geschlecht wir sind, ob Mann oder Frau oder noch von den 127 Geschlechtern. Macht es einen Unterschied erstmal, welche Meinung ich habe? Nee. Macht es einen Unterschied, welcher Fußballfan ich bin? Nein, überhaupt nicht. Macht es überhaupt einen Unterschied, welche Hautfarbe, welche Sprache ich spreche? Ob ich geimpft bin oder nicht geimpft bin? Das macht keinen Unterschied, um Gott anzubeten und ihn einfach zu ehren und ihn zu loben und Menschen einfach zu lieben. Und was ich hier nochmal ausdrücken will, ist, wir können verschiedener Meinung sein, politisch, theologisch, ethnisch, aber wir lieben uns bedingungslos. Darum geht's. Und ich will so ein paar Anregungen nochmal so reingeben. Hey, wie können wir auf unser Herz achten? Nummer eins ist, richte deinen Blick auf Jesus. Das ist immer gut. Weil aus ihm entspringt das Leben. Was sagt er? Was tut er? Wie sieht er? Wie liebt Jesus? Mach mal Folgendes. Nimm eine Person jetzt direkt vor Augen, die du überhaupt nicht magst. Vielleicht hast du noch richtig mal mit der diskutiert. Ihr habt richtig unterschiedliche Meinungen. Vielleicht habt ihr euch gestritten. Richte mal einen Blick auf Jesus. Wie schaut er auf die Person? wie dolle liebt er diese Person? Was tut Jesus eigentlich jetzt in dem Augenblick? Das ist krass, oder? Jesus hat auch gesagt, liebt eure Feinde, ne? Also ich meine, der hat noch mal einen mehr gedroppt. Bist du schon herausgefordert, überhaupt deine Mitmenschen in der Kirche zu lieben? Du sollst noch die Feinde auch noch lieben. Aber seine Liebe überschreitet Grenzen. Seine Liebe überwindet Gräben. Und seine Liebe überlebt Generationen. Lass uns wirklich immer auf Jesus schauen. Hey, wie sieht er die Person? Zweite Anregung. Fokussiere deine Kraft und deine Emotionen. Wenn du mal hochkochst, frag dich, lohnt es sich wirklich, sich dafür aufzuregen? Im Verkehr, weil dir jemand eine Vorfahrt nimmt. Hey, wisst ihr was? Wenn ich so richtig, ich bin ein sehr emotionaler Mensch auch, ne? Das kostet richtig Kraft. Du hast ein paar Punkte gelassen am Tag, dass es vielleicht am Ende des Tages gar nicht mehr so reicht, wofür es eigentlich reichen soll. So. Und ich frage mich manchmal, lohnt es sich wirklich? Es ist eigentlich doch nur eine Nebensächlichkeit. Darüber muss ich mich doch jetzt gar nicht aufregen. Herr, segne die Person, die die Vorfahrt genommen hat. Ne? Soll gesegnet sein, dass es sich wirklich für sie lohnt, dass sie eine Minute früher ankommt und nicht an der nächsten roten Ampel steht. Aber dann lachen wir, ja, steht er eh an der nächsten roten Ampel. Ha, 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 ne? Nein, so ist nur der Pastor. Aber lohnt es sich überhaupt, über Dinge wirklich sich aufzuregen, emotional zu sein, über die Krisen? Reg dich lieber für Jesus auf. Bring die Emotion, deine Freude zum Ausdruck, wie Jesus liebt. So. Dann Anregung Nummer 3, konzentriere dich auf unsere Kernmission. Und auf deine Kernmission. Hey, Menschen in die Beziehung zu Christus führen, in eine lebensverändernde Nachfolge. Das ist der einzige Unterschied, den wir als Kirche machen können in dieser Welt. Und das sollen wir predigen. Und ich glaube auch, dass diese Kirchen, die darauf, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Liebe erkaltet, genau darauf einen Fokus legen, dass Menschen auch wirklich erkennen, dass wir, hey, an der Liebe einander werden wir erkannt. Dass uns die Menschen da erkennen, diese Kirchen werden wachsen. Andere Kirchen, die noch auf Hype und Politik und auf Krisenüberwindung und auf eine gute Agenda gehen, die werden vielleicht anfangs wachsen, aber die werden nicht dauerhaft wachsen. Das wird alles einbrechen, weil die Menschen werden nicht mehr da sein, weil es die Leute streiten. Und ich sage dir, wo Menschen sich streiten, ist Gott dann da? Schwierig. Schwierig. Zieht sich Gott irgendwo auch zurück, ne, wenn wir ihn dann nicht suchen. Von daher, lass uns auf unsere Kernmission konzentrieren. Ich sagte, die Welt braucht eine Alternative und kein Echo von sich selbst. Das müssen wir als Kirche auch mitnehmen. Manchmal denken wir, wow, das machen die und wir müssen das besser machen. Es geht nicht um das besser machen. Es geht, dass wir wirklich mit der Liebe Gottes durchtränkt sind. Und die letzte Anregung ist, umarme Leute und biete ihnen eine Alternative an. Wir sind manchmal auch als Christen gerade anstrengend. Ich hatte was gerade im Kopf, aber ich sag's lieber nicht. Sag's lieber nicht. Wir sind manchmal wirklich anstrengend. Auch wenn uns Dinge nicht gefallen, die uns irgendwie aufstoßen und wenn wir denken, oh, das steht aber in der Bibel und so weiter und so fort. Ne? Aber hey, lass uns Menschen eine Alternative aufzeigen und nicht ihnen mit dem Zeigefinger ins Gesicht sagen, was sie alles machen sollen. Hey, Menschen suchen Gott. Woher sollen sie denn das wissen, wenn es ihnen niemand vorlebt? Hey, gesagt bringt gar nichts. Vorleben bringt etwas. Wow, das funktioniert. Hey, du kannst über Familie und auch gerade über Mann und Frau, das, was wir gerade erleben, kannst du hoch und runter diskutieren. Hey, du kannst dagegen, du kannst auf die Straße gehen, du kannst einen riesengroßen Marsch machen für die Familie und so weiter und so fort und kannst mit Plakaten hochhängen alles, wogegen du bist. Ich finde es ja manchmal so schön, wir wissen manchmal, wogegen wir sind, aber nicht wofür. Und das noch mit aller Kraft. Aber einfach mal darüber nachzudenken, hey, was ist denn eigentlich eine Alternative? Aufzuzeigen, hey, du kannst ein Mentor sein für jemand, wo eine Familie kaputt ist. Du kannst Menschen begleiten. Andere Menschen, die sich nicht wohlfühlen im Körper, kannst du da sein, kannst du umarmen, kannst sagen, weißt du was, Jesus liebt dich. Gerade in einer Welt, wo du sein kannst, was du willst, was du auch immer willst, wo du dir das aussuchen kannst, können wir eine Alternative sein. Das kommt nicht auf das Was an, es kommt auf das Wer an. Wer du bist und wie Jesus dich sieht, macht letztendlich aus, was du tust und wie du bist. Das ist ein ganz anderer Ansatz, den wir einfach nehmen und einfach mal zuhören und gucken, andere Leute verstehen, die so denken und sagen, weißt du was, Jesus liebt dich. Und ich bin von einem wirklich überzeugt, Jesus ist an Orte gegangen, die wir vielleicht heute nie einschlagen würden, damals auch schon nicht und heute nicht. Jesus wäre an einen Tisch gegangen, wo wir heute manchmal denken, nee, das leben die alles nicht. Er wäre hingegangen und hätte sich hingesetzt und hätte mit ihnen gegessen, hätte mit ihnen getrunken und hätte sich mit ihnen unterhalten. Und sie hätten gemerkt, wow, so funktioniert Leben. Jesus hat nie gesagt, das machst du falsch. Sondern immer einen Weg gezeigt, wo es hingeht. Immer einen Ausweg gezeigt, den hat er vorgelebt. Und Menschen sind diesen Weg oftmals auch gegangen, sagt, folge mir nach. Und Menschen haben entschieden, hey, folge ich nach oder folge ich nicht nach. Aber wir versuchen manchmal Leute mit der Brechstange in die Nachfolge zu führen. Das ist nicht die Liebe Gottes, die wir einfach haben. Ich will hier niemanden anklagen. Mir ist das ganz wichtig, jetzt einfach zu sagen, weil auch wenn wir manchmal drüber lachen und schmunzeln, ist es wirklich nicht zum Lachen. Und vielleicht bist du so erzogen über die Tradition und so weiter und du bist gesteuert von der Emotion und kriegst das gar nicht mehr mit, hey, dass die Liebe eigentlich schon erkaltet ist in deinem Herzen, dass sie gewichen ist. Und ich will dich heute nochmal so tatsächlich ermutigen, hey, egal welcher Meinung wir sind, sei es politisch, theologisch oder ethnisch, wir lieben uns bedingungslos und lass dich von der Liebe Gottes entzünden und nicht vom Ärger und Emotionen dieser Welt. Und daher ist es mein Gebet heute und auch nochmal so, auch glaube ich, Gottes Fingerzeug heute, mehr als alles andere, achte auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und ich will dich fragen einfach, heute an diesem Morgen, wo ist deine Liebe erkaltet? Vielleicht hast du es gar nicht mehr schon gemerkt, vielleicht hast du auch durch die Predigt gerade eben erst gespürt, wow, da sind so ein paar Punkte, da holpert es bei mir, da stößt es irgendwo auf. Wo ist die Liebe vielleicht auch gerade am Erkalten? Wo hast du dich vielleicht auch als, wie soll ich sagen, ich sag mal ganz bewusst auch, weil man das so sagen muss, als Handlanger gemacht für den Durcheinanderbringer? Wo du abgelenkt hast, wo dich Ärger und Emotionen irgendwo gelenkt haben, wo du gemerkt hast, boah, das war eigentlich nicht die Liebe Gottes, die hätte hier wirken können. Ich hätte eine Alternative zeigen können. Wo ist dein Herz vielleicht irgendwo vergiftet? Wo ist etwas reingekommen, dass du da in einem bestimmten Raster denkst? Und was ich heute machen will ist, ich mache tatsächlich einen Aufruf heute, gerade auch für diese Themen. Wir gehen gleich ins Abendmahl. Das Lobpreisteam kann schon gerne mit nach vorne kommen. Und dieses Abendmahl soll ein Teil sein von Vergebung und Versöhnung und Heilung für unser Herz, wo genau diese Themen hochkochen. Vielleicht hast du richtig Unvergebenheit gegenüber der Kirche, gegenüber dem Pastor, gegenüber Leuten, vielleicht auch eine Situation da gewesen, die du eigentlich nie bereinigt hast, wo du eigentlich gesagt hast, weißt du was? Sorry. Und du musst dich gar nicht groß erklären, aber du spürst einfach die Liebe Gottes. Ich will diese Möglichkeit einfach geben, dass Gott gerade tut jetzt einfach was in diesem Moment. Gerade dann auch, wenn wir, bevor wir das Abendmahl nehmen auch, dass du diesen Moment einfach nimmst und überlegst, was ist da denn da wirklich? Weil das Abendmahl ist ein Mahl der Liebe Jesu. Nicht nur der Liebe Jesu, sondern der Liebe füreinander. Und wir feiern als Kirche in diesem Abendmahl die Liebe füreinander. Bloß wenn sie erkaltet ist, ist das ein schwieriges Thema. Und hier fordert Jesus uns raus, wirklich unser Herz zu prüfen und zu schauen, wo stehe ich. Von daher will ich dich gerade an diesem Punkt irgendwie einladen. Lass uns unsere Augen einfach schließen, gerade jetzt in diesem Moment. Wo gibt es Sachen, wo du sagst, boah, da will ich gerne was in Ordnung bringen. Und wenn du etwas gerade so für dich hast, was kommt und der Heilige Geist jetzt gerade jetzt spricht, dann steh doch gerade an deinem Platz auf und sag, Herr, hier bin ich, das will ich sofort in Ordnung bringen. Da sind Dinge, boah, das habe ich nie in Ordnung gebracht, aber ich will das tun. Wir einfach diesen Platz einräumen. Mir geht es nicht darum, dass hier alle stehen. Mir geht es wirklich darum, wenn der Heilige Geist spricht und wenn du gerade jetzt überführt bist und sagst, boah, das ist es. Weil ich hatte den Impuls, dass Gott sagt, ich sehe diejenigen, die stehen. Und denen will er heute ganz besonders nochmal Gnade schenken und genau diese Heilung einräumen. Von daher nimm diese Gelegenheit wahr, wenn Gott heute wirklich spricht, zu sagen, hier bin ich, ich will wirklich Dinge in Ordnung bringen. Was auch immer das ist, mit Personen, auch was das auch immer ist, ein Fokus, den du nicht ganz klar auf Jesus gerichtet hast. Was es auch immer ist, wenn du gemerkt hast, hey, die Liebe Gottes ist in mir wirklich, die ist wirklich erkaltet, die ist erkältet, hey, die hat einen Schnupfen. Halleluja. Herr, und ich bete einfach gerade für diejenigen, die so mutig sind und aufgestanden sind. Danke, dass du heute einfach jedem Einzelnen begegnest. Und ich bete, Herr, dass du gerade jetzt Herzen heilst in diesem Moment. Mit deiner wunderbaren Liebe. Dass du den Teppich ausrollst, Herr, dass Situationen ausgeräumt werden, Herr, dass Vergebung ausgesprochen wird, dass Versöhnung geschieht, Herr, auch in Familien, gerade jetzt. Ich bete da, wo Verletzungen sind, Herr, dass sie heil werden in Jesu Namen und spreche das gerade einfach aus. Da, wo Dinge kaputt sind, wieder zusammengefügt werden. Und der glimmende Docht, der wird nicht ausgelöscht, sondern er wird ganz neu entzündet von der Liebe Gottes, gerade jetzt, in diesem Moment. Und lass uns unsere Augen geschlossen halten, weil ich will heute auch noch einen Aufruf machen für all diejenigen, die Jesus noch gar nicht angenommen haben in ihrem Leben. Kann sein, dass du heute hier bist, du hast noch nie eine klare Entscheidung getroffen für Jesus. Und er ist heute hier, weil er mit seiner Liebe regiert und er will in deinem Herzen regieren, er will Chef sein in deinem Herzen. Vielleicht bist du immer mit hier in die Kirche gekommen, in die Gottesdienste, du hast alles mitgekriegt und du hast auch die Liebe Gottes hier und da auch so ein bisschen gespürt und du versuchst es auch immer mitzunehmen und aufzunehmen. Und ich sagte, heute ist der Tag, wo Jesus seine Hand jetzt wirklich ausstreckt zu dir und sagt, hey, ich sehe dich. Und wenn es dich betrifft, steht auch gerade jetzt einfach dazu auf und sag, hier bin ich. Ich will mein Leben wirklich Jesus geben. Ich will, dass die Liebe Gottes einfach regiert in meinem Leben zu 100%. Ich will kein Mitläufer mehr sein, der irgendwo nur etwas macht, sondern ich will wirklich heute mein Leben Jesus übergeben. Und lass uns gemeinsam aufstehen, weil es sind etliche Leute, die einfach dazu sind und wirklich zu ihnen stehen. Und lass uns wirklich gemeinsam das nachbeten und sagen, Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist. Danke für deine Liebe, die regiert. Alle meine Fehler, die ich gemacht habe, die gebe ich jetzt dir. Und ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Und in dir ist die Liebe, in dir ist der Frieden. Und dir ist Hoffnung. Danke, dass ich mit dir leben darf. Amen. Gib dir mal einen fetten Applaus. Die sich einfach gerade dafür entschieden haben. Und lass uns jetzt wirklich ins Abendmahl gehen. Hier sind Tische vorbereitet zu meiner Rechten, zu meiner Linken. Auch dort hinten haben wir 3 Tische. Und selbst wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, boah, ich will das Abendmahl heute nicht nehmen, aus welchen Gründen auch immer, gesell dich einfach mit zu den Tischen. Du musst nicht hier in den Reihen bleiben. Du musst das Abendmahl hier nicht mit uns nehmen. Aber hey, bleib nicht da stehen, sondern geh einfach mit zu den Tischen. Wollen dich einfach einladen, damit zuzukommen, während unser Musikteam uns da einfach mit hineinnimmt. Genau, und nimm Brot und nimm Wein. Es ist kein Wein, es ist Traubensaft übrigens. Auch wenn du zu Hause bist, das Abendmahl nehmen willst, jetzt hast du noch 2-3 Minuten, wenn du keinen Traubensaft oder Wein da hast, nimm etwas Wasser, nimm ein bisschen Brot, schalt nicht aus, wir wollen das Abendmahl gemeinsam feiern, weil es geht über diesen Ort hinaus, auch als Kirche sind wir im Geist verbunden. Wenn du Jesus heute als dein Retter angenommen hast, dann laden wir dich auch ein, mit an den Tisch des Herrn zu kommen und wirklich Abendmahl zu nehmen. Und wir werden es gleich gemeinsam einfach nehmen und feiern. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23 bis 26. Da heißt es, da schreibt Paulus, das Folgende hat der Herr selbst gesagt. Und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Herr, so nehmen wir das Brot. Herr, und gerade jetzt erinnern wir uns daran, dass du dich hingegeben hast für uns als ein Leib, Herr. Und wie wir wirklich auch du uns mit hineingesetzt hast als ein Leib, ein Körper, deine Kirche, deine Braut, wollen wir das gerade jetzt feiern, in diesem Moment. Dass die Einheit nicht liegt in Meinungen und Konzepten, sondern Jesus allein in dir und in deiner Liebe. Amen. So lass uns gemeinsam das Brot nehmen. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Herr, wir nehmen den Wein, diesen Kelch, und wir danken Jesus, dass du jetzt mitten unter uns bist, leibhaftig. Herr, und dass durch deine Streben Heilung geworden ist. Herr, du schenkst Heilung gerade jetzt in jedem Herzen, das verletzt ist, das verwundet ist. Danke, dass in dir Versöhnung ist. Wir danken, dass in dir Vergebung ist, Herr. Dein Blut ist dafür für geflossen, weil du hast deinen Feinden vergeben, auch am Kreuz. Und gerade jetzt denken wir daran. Lass uns gemeinsam jetzt diesen Wein nehmen. Halleluja. Es ist wunderbar, bei dir zu sein. Und gerade so, wie wir sind, so segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bei jedem Schritt, den du tust in dieser Woche, einen Schritt auf Menschen zuzugehen, einen Schritt in Liebe zu tun und in seiner Kraft zu wirken. Amen.